Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Die Experten auf RBB 888, heute mit dem Psychologen René Treder. Und wir reden über das Geheimnis der inneren Stärke. Das klingt schon so gut, ne? So ein bisschen nach Dada und Samurai und uns kann keiner. Und ich glaube, dieses Gefühl, uns kann keiner, haben viele von uns verloren. Ich glaube, viele kennen dieses Gefühl, sie stehen morgens auf, dann kämpfen sie mit allen möglichen Problemen. Dann haben sie vielleicht noch das Gefühl großer Ängste. Einige fürchten sich vor Krieg und alles wird immer teurer und Energie. Und dann gibt es vielleicht noch Ärger mit dem Vermieter. So haben wir gekämpft, dann schlafen wir schlecht, dann kämpfen wir wieder. René, wenn wir da mal raus möchten und so ein bisschen Ruhe, was dann?
Ja, ich glaube, Ingo, ich würde dir an der Stelle gerne erzählen wollen, was das Wort Krise eigentlich bedeutet. Das kommt nämlich aus dem Griechischen und heißt gar nicht negatives Chaos oder so, wie wir das oft uns so vorstellen, sondern es heißt Wendepunkt oder auch Entscheidung. Und in der antiken Medizin hat man eben gesagt, wenn der Patient entweder ab diesem Punkt wieder gesund wird oder noch kränker wird, dann ist das die Krise, der Wendepunkt. Und ich würde diese Idee gerne übertragen wollen auf die aktuelle Zeit. Und eben, wenn ich feststelle, ich bin in einer Krise, weil ganz viel auf mich einstürzt, weil ganz viel nicht mehr so ist, wie ich mir das wünsche, dann eben zu sagen, das scheint ein Wendepunkt zu sein, auch für mich. Und mich zu fragen, was kann ich denn tun? Was kann ich dem entgegenstellen? Und das muss ich nicht in der nächsten Sekunde wissen. Das kann eben auch ein Prozess sein. Aber sich damit auseinanderzusetzen, aktiv und konstruktiv, und mich zu fragen, wie soll es denn sein? Und Entscheidung steckt ja auch drin in Krise. Das heißt, welche Entscheidungen muss ich auch treffen, um wieder ein Leben zu haben, in dem es mehr Ruhe, mehr Klarheit, mehr Sicherheit, was auch immer gibt?
Also Krise gibt's ja im Moment auch in der Definition, die du gesehen hast. Wir reden immer noch davon, wir sind ein reiches Land. Nee, sind wir nicht mehr. Wir sind ein deindustrialisiertes Land. Das Ausland guckt auf uns, ist so ein bisschen fassungslos. Und ich glaube, das haben noch nicht alle verinnerlicht, aber doch schon eine ganze Menge. Ne? Das Deutschland von vor 15 Jahren, es existiert einfach nicht mehr so, auch nicht mehr so erfolgreich. So, jetzt Wendepunkt. Was die Politik macht, wissen wir noch nicht. Aber was können wir denn jetzt machen, damit wir in unserem Leben wieder Boden fühlen?
Ja, zu dieser Krisenerfahrung gehörte auch, plötzlich zu merken, ich habe auf bestimmte Dinge gar keinen Einfluss. Oder mich eben zu fragen, wie kann ich denn vielleicht doch einen Einfluss gewinnen auf diese Dinge, politische Entscheidungen zum Beispiel, gesellschaftliche Themen voranbringen, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, wie kann ich das bewirken, was ich mir eigentlich gerne wünsche, oder eben auch, welche Konsequenzen muss es denn für mich bedeuten? Und ich glaube, das kann immer auch ein sehr langer, ein sehr schmerzhafter Prozess sein, auch sich von bestimmten Sicherheitsgedanken zu trennen, von Standards zu trennen und sich auch auf den Weg zu machen, irgendwie ein neues Leben für sich möglicherweise auch zu finden.
Ich möchte jetzt einen Schritt zurück in unserem kleinen Leben. Wie stehen wir morgens auf und wappnen uns eher und kommen an unsere innere Stärke ran, damit uns das Ganze vielleicht auch nicht mehr so anfasst?
Und genau da sind wir bei Verantwortungsübernahme. Eben mich zu fragen, wie kann ich diese 24 Stunden, die ich habe, gut gestalten? Was kann ich morgens konsumieren, also essen, aber auch Medien? Was möchte ich lieber, eine Platte auflegen oder möchte ich Nachrichten hören, möchte ich Fernsehen gucken? Tut mir das gut, also das auch zu beobachten bei sich, ganz achtsam zu spüren. Bin ich um 7.30 Uhr schon kurz vorm Herzinfarkt, weil ich mich über alles ärgere? Oder komme ich irgendwie mit einer guten Energie in den Tag? Und wenn ich merke, nein, das tut mir nicht gut, dann eben kleine Veränderungen zu machen. Und genau das ist eine Krise, eine Einladung, was zu verändern. Und diese Einladung wahrzunehmen, das Klopfen wahrzunehmen und zu sagen, was kann ich denn ändern? Wo kann ich Einfluss nehmen? Und für unser Glück sind soziale Bindungen so wichtig. Also sich auch gerade in der Krise wieder zu fragen, mit welchen Menschen kann ich denn gut? Welche tun mir gut? In welcher Gemeinschaft möchte ich denn sein? Und wo werden meine Batterien aufgeladen und nicht entladen? Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die wir machen können, um wieder auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu bekommen.
Und dann können wir, wenn wir nicht nur wir neigen ja dazu, die Dinge, vor denen wir Angst haben und die negativen, dann so erst recht zu konsumieren, wenn wir das mal nicht gemacht haben und uns auf das Positive fokussieren, auf Menschen, die wir mögen, auf, weiß ich nicht, unser Haustier, auf einen Waldspaziergang oder so. Das ist der erste Schritt zu unserer Stärke.
Es gibt ja immer alles. Es gibt das Gute und das Schlechte im Leben. Und in der Krisensituation neigen wir ein bisschen dazu, diesen Filter mehr auf das Schlechte zu machen und das Gute zu übersehen. Und dann natürlich auch eher negativer zu denken, was uns und auch unserem Immunsystem gar nicht gut tut. Deshalb ist der Fokus auf das Gute nicht die rosarote Brille, sondern eben auch eine gewisse Gerechtigkeit auf das eigene Leben zu haben und zu sagen, hey, aber ich habe hier eine schöne Beziehung, ich habe gute Freundschaften, ich habe dieses Haustier, was mir was bedeutet, der Garten. Daten, was auch immer. Und das nicht zu vergessen und gleichzeitig natürlich auch nicht nur wegzugucken. Darum soll es auch gar nicht gehen, sondern wirklich zu gucken, wie komme ich wieder in ein Gleichgewicht und auch in eine gesunde Handlungsfähigkeit.
Es gibt ja Leute, die dann, wenn Menschen sagen, ich kümmere mich jetzt mal um sich selbst, dann sagen die, du bist egoistisch und kümmere dich ja erstmal um die Welt oder um die anderen oder ums Klima oder so. Wenn wir uns nicht um uns kümmern, geht gar nichts, oder?
Dann ist die Frage, wer kümmert sich denn eigentlich um uns? Ganz genau. Und Egoismus wird ja oft so falsch verstanden, dass ich nur gegen die anderen dann eben aktiv werde, um meine ganzen Bedürfnisse zu 100% zu stillen. Egoismus heißt ja einfach nur erstmal so, ich schaue auf mich, ich schaue, was ist mir wichtig, wie geht's mir auch gerade, und im nächsten Schritt vielleicht sogar in den Austausch zu gehen mit anderen und zu sagen, hey, mir geht's so und das würde ich mir wünschen, und dann kann man darüber sprechen. Und in der Psychologie gibt's noch so eine kleine Hilfsbrücke, das heißt rationaler Egoismus. Und das meint eben, wir sprechen darüber und wir bekämpfen uns nicht gegenseitig und wir tarieren das aus.
Wir wollen heute klären, wie kommen Sie wieder an Ihre innere Kraft. René Träder ist unser Psychologe, hat uns dazu schon einiges an Tipps gegeben. Kerstin sagt uns, wie sie selbst für sich sorgt.
Ich brauche Schlaf, ne, auch die Ernährung, das ist wichtig. Also da einfach dann auch mal wieder in mich zu gehen und zu sagen, okay, stopp.
So, also das ist auch eine Form, für sich selbst zu sorgen. René, du hast schon gesagt, das ist wichtig. Das ist auch nicht egoistisch, sondern wenn sich sonst keiner kümmert, wir sollten uns kümmern. Gesundheitlich ist das eine, und wie sorgen wir noch für unsere Psyche? Oder beides gehört zusammen?
Es darf ja egoistisch sein. Das ist ja so dieser wichtige Merksatz. Natürlich, so bitte sei egoistisch, guck auf dich, was dir wichtig ist. Und ich will mal einen Satz sagen, vielleicht als so zweiten Merksatz, der vielleicht bei einigen, die uns gerade zuhören, erstmal so eine Gegenwehr auslöst. Nämlich, wir tun immer das, was wir wollen. Wir tun immer das, was wir wollen. Das ist so der Satz. Und ich mache mal ein Beispiel. Stell dir vor, ein Freund von dir ruft dich nach der Sendung an und sagt, hey Ingo, so schönes Wetter am Wochenende. Morgen mittags komm doch in unseren Garten, wir grillen und bring doch deinen tollen Kartoffelsalat mit. So, und jetzt kannst du sagen, oh, ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich will heute noch was ganz anderes machen. Oder du sagst, ja, okay, bring ich mit. So. Und dann erzählen wir uns häufig diese Geschichten und sagen, eigentlich wollte ich das gar nicht machen, das hat mich voll gestresst. Aber ich sage, wir machen immer das, was wir wollen, denn alles hat einen Preis. Und zu sagen, lieber Freund, ich komme total gerne zur Party, aber ich werde keinen Kartoffelsalat mitbringen, hat den Preis, dass ich vielleicht Angst habe, ich werde zurückgewiesen, die finden mich doof und so weiter. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Alltagstrick, sich immer wieder daran zu erinnern und sich zu fragen, warum habe ich jetzt eigentlich Ja gesagt? War ich harmoniesüchtig? Habe ich mich gescheut, den Konflikt anzusprechen? Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis gewesen? Und na klar, habe ich mir erstmal Erleichterung verschafft, wenn ich Ja sage. Aber wäre nicht ein Nein egoistisch besser für mich gewesen? Das finde ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken. Wo können wir im Alltag dafür sorgen, vielleicht weniger Stress zu haben?
Also wenn ich dich richtig verstehe, es geht auch sehr um Klarheit mit uns selbst. Ne? Wir brauchen schon ein bisschen Zeit, um uns über uns selbst klar zu werden. Was machen wir da eigentlich? Was will ich eigentlich? Und ist das, wenn das mein definiertes Ziel ist, gehe ich dann überhaupt in die richtige Richtung?
Am Ende stehst du um 3 Uhr nachts da und machst Kartoffelsalat und hast wenig Schlaf und ärgerst dich. Und dann aber zu sagen, ich komme gerne, aber das werde ich nicht schaffen. Nehmt es nicht übel, ich kaufe einen Salat und dann haben wir trotzdem eine schöne Zeit. Und das für sich zu spüren und dann eben auch in die Kommunikation mit anderen zu gehen, kann dabei helfen, ein bisschen stressfreier zu leben.
Akku wieder aufladen haben wir ein bisschen besprochen. Andreas aus Potsdam.
Sport. Abschalten, Familie, Freizeit, auch die Hobbys nicht vergessen, Freunde nicht vergessen. Da muss man sich dann einfach mal rausziehen. Man muss auch mal lernen, was abzugeben oder auch mal Nein zu sagen. Das ist einfach so.
Ha, das ist einfach so, sagt er. Und du hast ja auch schon gesagt, Nein sagen ist ein großes Thema. Es gibt aber ja gerade Menschen, die dann sagen, dann bin ich egoistisch, dann bin ich nicht geliebt. Und ich weiß so aus meiner Kindheit, ich muss alles machen, damit ich geliebt bin. Dann haben wir es schwer.
Ja, viele von uns haben diesen Sprachfehler. So, man will Nein sagen und dann kommt so ein Ja raus und man wundert sich selber, was habe ich denn gerade gesagt eigentlich? Also Nein für andere ist ein Ja für uns selbst. Auch so ein ganz wichtiger Gedanke, sich das immer wieder bewusst zu machen. Will ich wirklich Ja sagen? Also notfalls auch mal eine kleine Bedenkzeit sich einbitten und sagen, warte mal kurz, ich sag dir morgen Bescheid, ob ich das wirklich möchte. Und auch manchmal überlegen, gibt es nicht auch einen dritten Weg? Also zwischen Ja und Nein, gibt es da nicht auch noch irgendwas anderes? Ich finde aber auch wichtig, sich deutlich zu machen, wenn ich anderen Grenzen setze, dann kann das erstmal unbequem sein, sich auch auf diesen Prozess sozusagen einzulassen, weil wir haben immer diese Vorstellung, ich sage jetzt nein und dann musst du es gefälligst akzeptieren. Aber wenn ich jetzt eine Grenze setze, wirklich so auf ein Grundstück und meine Grenze verschiebe, dann hat es ja auch Auswirkungen auf dein Grundstück. Mhm. Und sich also bewusst zu machen, na klar, ist das jetzt doof für den anderen und der reagiert vielleicht erstmal nicht freundlich oder verständnisvoll, dass ich das aber mit einkaufe. Man kann auch freundlich Nein sagen, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt und sich eben überlegen, ich tue was für mich und ich brauche dafür nicht mal eine richtig krasse Begründung. Wenn ich Nein sagen möchte, dann darf ich einfach Nein sagen.
Kein Haarausfall, wundervolle Wohnung. Ist das jetzt der Wunsch oder ist das ein Bedürfnis?
Alles tolle Wünsche. Aber es geht noch um ein bisschen was anderes. Nämlich, stellen wir uns vor, deine Frau kommt und sagt, hey Ingo, morgen will ich mit dir wandern gehen und schmeiß alles weg, was du sonst geplant hast. So, das ist das, was wir machen müssen. Das wäre dann ihr Wunsch. Sehr konkret. Und jetzt kannst du nur Ja oder Nein sagen. Mhm. Und das ist häufig auf dieser Ebene, diskutieren wir mit anderen und sagen, hey, mach mich glücklich. Hey, jetzt sag bitte Ja oder sag zu dem anderen Nein. Und dann entstehen Streitigkeiten und Stress. Bedürfnis wäre, dass deine Frau zu dir sagt, hey, ich würde total gerne mit dir morgen Zeit verbringen wollen und ich will irgendwie raus mit dir und mal nicht irgendwie am Frühstückstisch nur sitzen und reden, sondern ein bisschen länger. Was geht denn da? Was hast denn du auch für Bedürfnisse? Und dann kommt man vielleicht darauf. Und sie kann ja auch sagen, ich fände total schön, wandern zu gehen, aber dann im Dialog zu sein.
Und verstehe. Also dann gehen wir in die Essenz dieses Wunsches und das ist dann das Bedürfnis. Dann würde ich sagen, hey Schatz, ich habe aber morgen eine Sendung, aber wir können ja vorher mal um den Grunewaldsee gehen.
Zum Beispiel. Oder diesen tollen Mond, den es gerade gibt, sich abends noch auf dem Balkon angucken und da schauen, wie kann man eben dieses Bedürfnis befriedigen. Und das ist auch im Alltag bei diesem, das schöne Auto, kein Haarausfall oder so, was du gerade gesagt hast, auch hier immer wieder zu fragen, wenn mich das stresst, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis dahinter und kann das auch anders befriedigt werden? Beim Wunsch gibt es immer nur eine Möglichkeit, beim Bedürfnis gibt es ganz viele Wege.
Also wir sind jetzt raus aus dem Panikmodus. Wir haben festgestellt, es gilt, Wunsch und Bedürfnis zu definieren. Was brauchen wir eigentlich? Wir horchen in uns Nein. Dann befriedigen wir das im Idealfall. Wie geht es dann weiter, René?
Wir könnten über Entspannung einmal nachdenken, weil wenn so viel los ist, so viel Anspannung den ganzen Tag, negative Emotionen, viele To-Dos, die wir so haben im Laufe des Tages, gerade auch Multitasking, macht es ja auch mal Sinn, darüber nachzudenken, was hilft eigentlich mir, mich richtig zu entspannen? Mhm.
Du hast schon gesagt, da gibt es Dinge, die viele kennen, also Alkohol, Ablenkung und sowas, das empfiehlst du nicht. Der eine Mann hier hat schon gesagt, Sport wäre ein Thema. Was empfiehlst du für Entspannungstechniken?
Was uns richtig gut erholt, ist oft ein Kontrastprogramm zu dem, was uns belastet. Und wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel am Schreibtisch sitze, dann könnte Bewegung so ein Kontrastprogramm sein. Oder wenn ich sehr eintönige Tätigkeiten mache, dann könnte eine geistige Herausforderung etwas sein. Oder Gärtnern. Und da wird schon nochmal deutlich, wenn ich Gärtner bin, dann ist natürlich Gärtnern am Feierabend nicht entspannend. Mhm. Wenn ich Förster bin, ist vielleicht durch ein Wald gehen, nicht entspannt. Wir müssen auf der Suche sein nach diesem Kontrastprogramm und da ist jeder eingeladen, der uns gerade zuhört. Was könnte dieses Kontrastprogramm sein eigentlich? Was könnte mir dann wirklich helfen? Und wir denken bei Entspannung häufig auch an diese passive Entspannung, so nur auf dem Sofa sitzen. Aber es gibt eben auch die aktive Entspannung, also Sport machen, wandern, geistig sich herausfordern, all das. Und es ist aber leider so, dass wir natürlich erstmal ein bisschen Energie brauchen, um eine aktive Entspannung zu machen. Und genau das ist das Problem. Wenn man sehr erschöpft ist, dann liegt man auf dem Sofa und denkt sich, oh, ich würde eigentlich total gerne Sport machen oder in den Yogakurs gehen.
Aber ich bin zu erschöpft.
Ich bin zu erschöpft. Das heißt, hier brauchen wir immer noch so einen kleinen Energiepuffer und den auch einzuplanen, um die Freizeitaktivitäten, die unsere Batterien wieder aufladen, nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Das geht nämlich so leicht, wenn wir super gestresst sind.
Es gibt Dinge, die uns quälen, über die wir immer wieder nachdenken und wir merken dann auch, wir haben jetzt gesagt, darüber denken wir jetzt nicht mehr nach, aber wir denken trotzdem immer wieder nach. Also dieses Gedankenkarussell. Aber beim Karussell, da musst du irgendwann nachzahlen, es hält von alleine an. Aber das Gedankenkarussell, da sitzt du auf deinem Schwein oder was gibt es da noch, Schwaden oder Pferd und es geht eben immer weiter. Wie kommen wir runter?
Ja, man klebt da richtig fest. Wir müssen aussteigen aus diesem Gedankenkarussell und das gelingt, indem wir anfangen, lösungsorientiert zu denken. Und Lösungsorientierung bedeutet, ich orientiere mich Richtung Lösung. Also ich habe sie noch nicht und auch der erste Gedanke, den ich vielleicht habe, ist noch nicht die perfekte Lösung, aber ich verhalte mich so, dass Lösungen kommen können. Und ein Trick aus der Psychologie ist, dass man die Bewertung von Ideen und das Finden von Ideen trennt. Das heißt, man würde jetzt nicht sagen, ah ja, da habe ich eine Idee, nee, habe ich schon mal versucht, wird sowieso nicht klappen, habe ich Angst vor, dann habe ich am Ende doch nichts auf meinem Zettel stehen. Sondern man schreibt jetzt erstmal alles auf und jede Idee befruchtet sich ja auch gegenseitig. Und nach 10 Minuten, wenn ich mir einfach nur Zeit nehme, mal 10 Minuten Ideen aufzuschreiben, was habe ich eigentlich für eine Möglichkeit, da kommen ganz viele. So, und dann lasse ich es vielleicht sogar mal einen Tag liegen und komme erst dann zur Bewertung und schaue, was finde ich denn realistisch. Und was wir so häufig machen, ist, dass wir sagen, ja, ist eigentlich eine gute Idee, aber... So, und das wäre jetzt der zweite Tipp, dieses Aber aus dem Wortschatz zu streichen und lieber ein Und hinzumachen. Nämlich zu sagen, ich finde das eine total gute Idee und gleichzeitig habe ich ganz schön Muffensausen, das umzusetzen. Weil damit ist die Idee nicht direkt vom Tisch. Man kann weiter drüber nachdenken und gucken, wie kriege ich denn den Mut oder wie kann ich die Idee vielleicht auch ein bisschen kleiner machen, dass ich mir das traue, das umzusetzen. Das wären so zwei Tipps, um in ein lösungsorientiertes Denken zu kommen.
Du hast noch eine schöne Übung für uns, René, nämlich, was könnte ich meinem künftigen Ich Gutes tun?
Genau, und da geht es nicht um sich ein neues Parfüm oder sowas kaufen, sondern tatsächlich sich um etwas kümmern, was einem wichtig ist und was einem vielleicht das Morgen, das Übermorgen, das in einem Jahr ein bisschen leichter macht. Ich bringe mal so eine Metapher, so ein Alltagsbeispiel. Du kennst diese Kleberollen mit diesem Tesafilm und dann friemelt man es so ab, dann reißt es so an einer Seite rein, man kriegt das nicht richtig rum. Und einfach nur, wenn man es das letzte Mal benutzt hat, das so umzuschlagen, führt ja dazu, dass man es beim nächsten Mal super leicht benutzen kann. Und dann freut man sich über das vergangene Ich und sagt, Mensch, toll, Ingo oder René, dass du letztes Mal dir die Zeit genommen hast, das zu machen. Und dieses Prinzip zu übertragen auf Dinge, die uns vielleicht schwerfallen, auf Dinge, wo wir wissen, die Steuererklärung, das wird uns nerven, diese ganzen Quittungen im Schuhkarton. Ich beschenke mein künftiges Ich, wenn ich jetzt jeden Monat das fleißig abhefte zum Beispiel. Oder wenn ich merke, mir geht's gerade nicht gut und ich möchte mich vielleicht um Unterstützung kümmern, Therapieplatz oder eine Beratung oder ein Coaching oder was auch immer, dass ich sage, okay, ich kann es heute noch nicht lösen. Aber für mein künftiges Ich gucke ich mal heute, was gibt's denn in meinem Umfeld, in meiner Straße? Wie teuer ist das? Ich rufe mal an. Das ist mein Geschenk für mein künftiges Ich. Und sich das öfter mal zu fragen, weil wir hängen ja häufig bei den Problemen so rückwärtsgewandt. Das haben wir ja gerade auch schon mal besprochen. Wir bedauern Dinge. Wir sagen, warum ist das passiert? Warum habe ich das getan? Dieses zukünftige Ich ist eben nach vorne gewandt. Und da eben zu fragen, was kann ich dafür tun, dass es mir heute Abend gut geht oder nächste Woche oder in einem Jahr immer noch oder wieder gut geht.
Du hast noch einen Tipp zum Schluss für uns, René, nämlich eine schöne Übung. Was war heute schön?
Richtig, weil wir haben, sagen die Wissenschaftler, ungefähr 60.000 Gedanken im Laufe des Tages und viele davon sind einfach super negativ. Und die Frage des Tages ist, was war heute gut und schön? Oder man kann sich das auch im Laufe eines Tages fragen, was ist denn gerade gut und schön? Und wenn man am Abendbrotstisch mit den Kindern, mit dem Partner, der Partnerin sitzt oder eben auch alleine sitzt und reflektiert, sich diese Frage zu stellen und auf ganz andere Ideen zu kommen. Und wieder, es geht nicht um eine rosarote Brille und zu sagen, alles ist supi, sondern das nicht zu vergessen, was auch gut und schön ist. Und das finde ich eine ganz wichtige Übung, weil man dadurch manchmal auch bei negativen Dingen dann darauf kommt, dass da auch nur Chance drin steckt. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ja, ich habe mich heute mit jemandem gestritten, das war doof. Aber gut ist, dass wir dieses Thema endlich auf den Tisch gelegt haben. Also es muss nicht nur darum gehen, dass man sagt, das Eis war lecker, die Sonne war toll, der Mond war toll heute, sondern man kann auch sagen, ich bin stolz darauf, dass ich den Konflikt angesprochen habe und sich da mal auf die Schulter klopfen, weil man für die eigenen Bedürfnisse eingestanden ist.
Was war schön heute? Ich fand es schön, dass du da warst.
Ich fand es schön, dass ich hier sein durfte wieder. Vielen Dank für die Einladung.
Und am schönsten ist natürlich, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.